Wie kommen wir zu einer höheren Qualität von Lösungen? Wir brauchen Vielfalt und wir brauchen die Fähigkeit, echte Dialoge zu führen. Und da ist ja letztendlich Vertrauen die einzige Möglichkeit im Umgang mit Komplexität. Und der Mehrwert des Denkens ist dann, liegt auch wieder darin, dass ich durch Denken eben auch die Vertrauensprüfung durchführen kann. Vertrauen in Vertrauenswürdiges und eben diese Vertrauenswürdigkeit des Vertrauens erkennen kann. Das bedingt Selbstdenken und kritisches Denken.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Hans zu. Ihm ist es wichtig, auf die Bedeutung des Selbstdenkens hinzuweisen. Er drückt seine Sorge über eine zu beobachtende Denkfaulheit aus, durch das Delegieren des Denkens an Heilsbringer und Maschinen. Wir sprechen darüber, wann es Sinn macht, das Denken zu delegieren und warum es wichtig ist, das eigene Denken durch Selbstdenken zu trainieren, um seine Denkkraft zu entwickeln und gehen darauf ein, welche Rolle Bildung bei dieser Entwicklung spielt. Für Hans ist Denken eine Schlüsselfähigkeit, auch für die kritische Selbstreflexion, denn wir sind nicht zufällig zu der Person geworden, die wir geworden sind. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute begrüße ich im Podcast Empathie-Schenker Hans und wie immer auch an dich die Frage, was ist dein Thema, das dich bewegt, das dir wichtig ist und mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Es ist eine irritierende Beobachtung, und zwar die Beobachtung, dass ich den Eindruck habe, dass Menschen heute der Versuchung unterliegen, das Selbstdenken immer stärker anderen Menschen oder der Technologie zu überlassen.
Oh, das ist spannend. Also deine Beobachtung ist und deine Sorge ist, dass Menschen das Selbstdenken anderen Menschen überlassen oder der Technologie.
Genau. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ja, was ist die Logik dahinter?
Aha.
Weshalb beobachten wir, was wir beobachten? Und ich sehe da eigentlich so zwei Erklärungen für mich. Das eine ist dieses naive Hoffen auf Heilsbringer. Also je größer die subjektiv empfundene Unsicherheit ist, desto stärker eben auch der Wunsch nach Persönlichkeiten, die Orientierung, Stabilität vermitteln. Und diese personifizierte Problemlösung basiert aus meiner Sicht auf einem gefährlichen Genie- und Leadership-Kult. Und ich denke, dass wir sehen, dass in der komplexen Welt dieser Zugang nicht funktioniert. Einzelne können die Welt nicht mehr retten. Wir sind auf ein kollektives und intelligentes und auf die, oder auf die Nutzung der kollektiven Intelligenz angewiesen. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist natürlich, Technologie macht es möglich. Wir können heute auf Knopfdruck per Smartphone fast alles wissen in extrem schnellem Tempo. Und die künstliche Intelligenz, sie wird sich weiterentwickeln, keine Frage. Und deshalb wächst natürlich auch die Versuchung, dass ich vermehrt auf diese Möglichkeiten zurückgreife. Wir haben immer mehr Antworten in unserer Welt und ich glaube, die Herausforderung besteht eben darin, dass wir uns nicht auf vorgefertigte Meinungen, Algorithmen alleine verlassen, sondern dass wir eben die geistige Fähigkeit und auch Urteilskraft behalten und dass wir letztendlich auch wieder unsere Denkkraft entwickeln, weiterentwickeln.
Also ich höre das Anliegen darauf hinzuweisen, dass es eine Gefahr in sich trägt, wenn wir uns halt, also dass es einerseits nachvollziehbar ist, dass man sich in Krisen auf einen Heilsbringer oder in einem Leader wünscht, der einen da rausführt und gleichzeitig die Gefahr darin, wenn man selber nicht ins kritische Denken geht, um auch das zu hinterfragen, ob es einen in die richtige, Anführungsstrich richtige, aber dahin führt, wo man eigentlich hin will, oder?
Und ich denke, diese Tendenz ist für mich so hat eine toxische Qualität, diese Denkfaulheit. Weil wenn ich mir mal die Frage stelle, ja, was ist der Mehrwert des Selbstdenkens? Und ich spreche jetzt, wenn ich von der Qualität denken spreche, spreche ich jetzt nicht im Faktenwissensbereich, wo es darum geht, irgendeine Jahreszahl in Erfahrung zu bringen, da macht es keinen Sinn, selber zu denken. Da sind diese Medien natürlich wertvoll, sondern ich spreche vom Selbstdenken in der Art, dass ich sage, der Mehrwert ist für mich das Selbstdenken so in mehreren Dimensionen. Das eine ist Denken als Imagination. Die Gedanken sind ja die Architekten von unserer Realität, und was wir bewusst durchdenken können, erlangt letztendlich auch tatsächliche Existenz. Denken als Werkzeug. Durch Denken gewinnen wir auch den Überblick, und der letztendlich wieder zu Einsicht führt. Und Einsicht ist die Grundlage für Rücksichtnahme und auch wieder für verantwortungsvolles und intelligentes Handeln. Und wenn ich von Denken spreche, dann meine ich die Qualität dieses originären, eigenständigen, des systemisch vernetzten, des kritischen, des differenzierten und barrierefreien Denkens. Und diese Form und Qualität des Denkens, die ist für mich oder wird für mich eine Schlüsselfähigkeit auch in der Zukunft sein, weil sie hilft mir, in dieser Blackbox-Gesellschaft zu navigieren. Und Kennzeichen dieser Blackbox-Gesellschaft, in der wir sind, ist ja, dass wir die Inputs und Outputs kennen, aber nicht mehr wissen, wie das eine zum anderen führt. Und da ist ja letztendlich Vertrauen die einzige Möglichkeit im Umgang mit Komplexität, was Luhmann schon gesagt hat. Und der Mehrwert des Denkens ist dann, liegt auch wieder darin, dass ich durchdenken eben auch die Vertrauensprüfung durchführen kann, Vertrauen in Vertrauenswürdiges, und eben diese Vertrauenswürdigkeit des Vertrauens erkennen kann. Das bedingt Selbstdenken und kritisches Denken.
Ich pick mal ein paar Sachen, die ich gehört habe, die in Resonanz gegangen sind, raus. Ich habe gehört, also die Sorge oder Gefahr des Denkfaul sein und gleichzeitig der Hinweis, dass uns das Denken hilft in unseren Multikrisen, Herausforderungen. Aus eigener Verantwortung heraus, wenn wir ins Denken gehen, uns da hinaus zu navigieren und auch ein Gefühl für Vertrauen finden können, wenn wir die Dinge durchdenken, wo können das, was wirkt vertrauenswürdig, wo können wir vertrauen und wo sollten wir vielleicht Acht geben? Das ist das, was bei mir so ankommt. Und ich spüre, nehme auch noch so eine Energie halt wahr, also dass das dir wichtig ist, dieses, so nach dem Motto, Mensch, Leute, es hört sich für mich nicht an wie eine Einladung, sondern eher so ein Weckruf. Leute, bitte geht ins Selbstdenken, weil es ein Trugschluss ist, wenn ich die Verantwortung fürs Denken an andere delegiere und abgebe. Was ist, und da kommt bei mir die Frage auf, was ist die Befürchtung, was ist das, was die Energie erzeugt, dass das dir wichtig ist, die Menschen darauf hinzuweisen?
Also es ist auf der einen Seite auch etwas eine kritische Selbstreflexion, dass man sich selber und ich mich selber ertappe darin, wie ich der Versuchung auch unterliege, vor allem auch jetzt bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Und das andere ist die Beobachtung ganz grundsätzlich, oder? Auch im Bildungsbereich. Wir haben jetzt 7 Enkelkinder. Und ich beobachte dort jetzt auch mit Interesse natürlich, wie soll ich mal sagen, wie diese ganz junge Generation mit diesen Medien umgeht, welche Faszination und Anziehungskraft diese Medien, also die Technologie, die Smartphones, Tablets auf die haben. Und da braucht es, denke ich, auch im Bildungssystem natürlich schon wirklich dieses Gegensteuer auch, oder? Also, dass man den vernünftigen Umgang mit diesen Geräten lernt. Wir haben jetzt in der Schweiz die Debatte über Verbot dieser Technologie an Schulen. Und ich finde das eine gute Debatte, die jetzt läuft, oder? Wo es darum geht, jetzt wirklich Wege zu finden, dass man den sinnvollen Umgang lernt, aber eben auch dieses kritische und systemische und originäre Denken weiter schulen kann. Und also das sind so eigentlich die aktuellen Berührungspunkte, die mich dazu veranlasst haben, ja auch das Buch zu schreiben, Think Out, Selbstdenken in einer Welt voller Antworten. weil ich einfach für mich, ich wollte dieses Unbehagen verschriftlichen mal oder einfach mal kundtun.
Ja, also dieses, ich versuche jetzt ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich stelle mir gerade vor, ne, also die Selbstdenken und wenn ich in Polarität gehe, was ist das, was die andere Seite, ich lasse andere denken oder ich frage eine Maschine, die mir Antworten gibt auf Fragen, ohne dass ich selber über die Frage nachdenke und zu einer eigenen Schlussfolgerung komme. Und da versuche ich mich gerade reinzufühlen, okay, was ist in dem Zwischenraum, ne? Was ist der qualitative Unterschied? Also wann macht es Sinn, dass ich mir Fragen und Antworten hole oder geben lasse durch eine Maschine? Wann macht es Sinn, dass ich das Denken an jemanden delegiere? Und wann macht es Sinn, dass ich sie über die Selbstverantwortung nehme und für mich entscheide oder zur Schlussfolgerung komme? Also dieses Feld macht sich, nehme ich da auf, wenn ich
Ja,
zuhöre.
genau. Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, oder? Also es geht ja jetzt nicht um, wie soll ich mal sagen, um ein naives Plädieren dafür, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen, der Technologie. Das wäre wirklich naiv. Sondern ich glaube, es geht darum, dass ich anhand von prinzipiell unbeantwortbaren Fragen, der Begriff stammt von Heinz von Förster, dem Kybernetiker, dass ich quasi wieder oder diese prinzipiell unbeantwortbaren Frage als Denkgerüst verwende. Und so eine Frage ist beispielsweise, von welchem Menschenbild gehe ich aus? Es ist eine basale Frage für mich, wo dieses Selbstdenken, denke ich, erkennbar wird, in dem Sinne, dass ich mal mir die Frage stelle, lebensbiografisch. Wie hat sich mein Mensch, also grundsätzlich mal, von welchem Menschen gehe ich aus? Wie hat sich dieses Bild konturiert, sozialisiert in meiner Biografie? Was waren prägende Elemente? War dieses Bild konstant? Ist dieses Bild konsistent mit den Bildern, die ich sonst gespiegelt erhalte? Wo bin ich im Widerspruch zu diesen Bildern? Und wenn man da mal beginnt, diese Fragen sich zu stellen, oder, dann erkenne ich plötzlich eben, wie mächtig und wichtig dieses eigene Selbst, also dieses Selbstdenken ist. Und das Buch jetzt, das hat eigentlich die Intention, Lesende zu ermutigen, anzuregen, diese Prozesse selber wieder zu erleben. Und ich gebe in diesem Buch, ich beschreibe in diesem Buch so meine Erfahrungswelt, aber nicht im Sinne einer, dass das eine Lösung ist oder ein Appell ist, überhaupt nicht, sondern es ist ein Denkgerüst zum Denken, oder? Das ist die Intention des Buches. Ob das gelingt, ich weiß es nicht. Es ist auch ein Experiment, aber weil es ist interessant, in St. Gallen, die Soziologin oder die Philosophin Christine Abt, sie sagt, Denken muss wie ein Muskel trainiert werden. Also wir müssen diese Denkfähigkeit immer wieder schulen. Und da habe ich mir eben die Frage gestellt, was wären geeignete Denkgerüste, an denen ich eben dieses Denken schulen kann. Und da wäre ich jetzt auch vielleicht bei deiner Frage oder bei deiner Feststellung, die absolut berechtigt ist. Also wo macht es Sinn, selbst zu denken und wo nicht? Also wo ist der Rückgriff auf Algorithmen wirklich zielführend und zukunftsgestaltend? Und ich denke, es geht vor allem. Es geht mir nicht um einzelne Denkkategorien, sondern es geht mir um die Fähigkeit, die ich erhalten muss, oder?
Ich habe da was rausgehört, was, also aus meinem Sprachgebrauch und meinen Gedankenkonstrukten, wo ich das andocken kann, eine Unterscheidung. Also was ich gehört habe, für mich rausgehört habe, als ich dir zugehört habe, ist, wenn, ich habe dich so verstanden, wenn es um das eigene Denken geht, dass das eigene Denken wichtig ist, um mir selbst gewahr zu werden, um mich selber auch zu entwickeln und mein Bewusstsein zu entwickeln, über das Denken und auch rückbetrachtend zu sehen, wie habe ich früher gedacht, wie denke ich heute, um diese Entwicklung zu erkennen, um dann auch eine Referenz zu haben, was die Qualität und die Unterscheidung in den Gedankenstrukturen, die ich in mir angelegt habe. Und dass das verloren geht, wenn ich das Denken abgebe, weil ich dann gar nicht in die Entwicklung komme, also auch diesen Muskel nicht trainiere und auch das Denken von, sage ich mal, trivial, kompliziert, zu komplex und so weiter. Da komme ich ja gar nicht hin, wenn ich nicht an die Gerüste, an die Fitnessgeräte, mentalen Geräte gehe. Das habe ich verstanden. Dafür ist das Selbstdenken wichtig. Und wenn ich das andere überlasse, dann entwickle ich mich ja auch gar nicht mehr. Und das ist eine Gefahr wahrscheinlich. Insbesondere dann, wenn ich von ganz viel von außen bekomme, wo mir vorgedacht wird, wo mir fertige Ergebnisse dann von der Maschine ausgespuckt werde und ich nicht mal dahin gekommen bin, dass ich kritisch denken kann, also kritisch reflektieren, hinterfragen kann, sondern das alles für Wahrheit nehme. Und dann sind wir ja schon in unserem Gespräch, was wir gerade im Vorgespräch kurz hatten, mit die Wirkung von Social Media, von Polarisierung, weil ich gar nicht mehr weil ich es einfach nicht kann, das Bewusstsein oder die Fähigkeiten habe, Meinungen, Gedanken anderer kritisch zu hinterfragen und sie dann für Wahrheit halte, wahrscheinlich.
Absolut, das finde ich absolut auch zentral, oder? Dieses eigene Denktraining versetzt mich in die Lage, auch wieder intelligent mit Technologie umzugehen, weil
Genau.
dann bin ich eben wieder in der Lage, die drohenden Gefahren dieses blinden Vertrauens und dieser Abhängigkeit dieser übermächtigen Technologie zu hinterfragen. Ich kann die Botschaften besser plausibilisieren, ich kann differenzierter die Botschaften aufnehmen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese Fähigkeit behalten. Und dieses Selbstdenken hat für mich auch noch eine weitere Qualität in dem Sinne, dass sie natürlich auch zur Selbsterkennung beiträgt. Sie hilft mir, mich als Persönlichkeit immer wieder zu reflektieren, zu sehen, wo man steht, wie stark man auch wieder eben mustergeleitet ist, wie undifferenziert man gewisse Dinge wiedergibt. Und also sie schafft auch für mich eine intellektuelle Bescheidenheit, oder?
Ich glaube, ich weiß, wie du das meinst, dieses sich dabei, also eigentlich sind wir ja jetzt schon in Kybernetik zweiter Ordnung, ne? Also
Ja.
mein Denken zu beobachten und zu merken, wie
Ja.
beschränkt mein Denken ist.
Ja, genau, absolut, absolut. Und das braucht, ja, das braucht diese intellektuelle Fitness. Es ist also, weil dieses Thema intellektuelle Bescheidenheit hat mich auch stark beschäftigt, weil ich denke, dass, wir haben es auch im Vorgespräch besprochen, oder gerade die beobachtbaren Polarisierungen heute für die Qualität der Problemlösung eine Katastrophe sind, oder? Wir müssen wieder dieses integrative Denken schulen und Problem lösen. Und das erfordert eine gewisse Demut, dass ich nicht die Deutungshoheit beanspruche, dass ich mein Nichtwissen anerkenne, dass ich Pluralität in der Wahrheit Wirklichkeitsdarstellung ernst nehme und so weiter.
Oh, das hat eine Resonanz in mir, wenn ich das aufnehme, ist, also das eine war ja die Demut, nicht die Deutungshoheit zu haben. Und wenn ich dann ins selber Denken gehe und umdrehe, heißt es ja, den Mut zu haben, meine Sicht der Dinge daneben zu legen und da in die Konfrontation, Auseinandersetzung, Diskussion, Debatte, Reibung gehen, wo ich mein Schluss daraus war, ah, vielleicht ist das der Grund, warum manche Leute nicht mehr selber denken wollen, weil ich dann in diese Auseinandersetzung gehen muss. Und die Kultur, die Debattenkultur ist ja sehr aufgeladen, dass die Leute sich dann lieber wieder zurückziehen und irgendwie, gar nicht mehr die Räume entstehen, sondern irgendwelche, dass die Räume, sage ich jetzt mal abstrakt gesprochen, blockiert sind und dominiert werden von einer Sichtweise und andere Menschen gar nicht sich mehr da rein trauen. Also das eine wäre die eine, dass sich die einen demütig mal zurücknehmen und die anderen mutig hineinstellen. Ne? Ja.
Genau, beziehungsweise mit diesem Appell zum Selbstdenken möchte ich jetzt nicht dann die carte blanche geben zur Deutungshoheit
Nein,
überhaupt,
nein.
sondern dieses Selbstdenken führt so meine Erfahrung und Hoffnung gerade eben zu dieser Bescheidenheit, dass ich in der Lage bin, eben auch, ich sage mal, die Fragilität meiner Konstrukte zu erkennen und eben auch bereit bin, dann das im Abweichenden eine Chance zu sehen, das Abweichende entsprechend zu gewichten. Und für mich sind souveräne Persönlichkeiten, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben in der Lage sind, nicht recht haben zu müssen. Und davon haben wir leider auch nicht mehr so viel.
Marshall Rosenberg hatte den Spruch, willst du recht haben oder glücklich sein? Beides
Ja,
gleichzeitig geht nicht.
genau.
Genau. Ich lass gerade mal wirken. Also für mich gehen gerade so mehrere Dimensionen auf, wenn man sich mal auf das Nachdenken oder Sprechen über Denken beschäftigt. Also von dem einen gerade, also das eine ja halt, dass ich mit meinem Denken nicht richtig liegen muss, demütig sein, aber das ist vielleicht auch für die gesellschaftliche Debatte, Diskussion wichtig ist, meine Gedanken zu teilen, damit Perspektiven Raum bekommen, weil genau jetzt habe ich meinen Faden wieder, den ich gerade hatte, im systemischen Sinne die verschiedenen Perspektiven gebraucht werden, um zu einer bestimmten Güte von Sichtweisen oder Entscheidungen zu kommen.
Oder diese Bereitschaft, das eigene Denken kritisch zu hinterfragen mit der
Ja.
notwendigen Bescheidenheit,
Ja.
führt eben auch dazu, dass ich dann in der Lage bin, eben Dialoge zu führen, wo man dann gemeinsam klüger werden kann, wo ich
Genau.
wirklich Intelligenzen kollektiv nutzen kann.
Ja, ja.
Und diese, das sind so basale Fähigkeiten, denke ich, die unsere Gesellschaft zwingend braucht. Und wir dürfen dabei aber nicht nur einfach einseitig auf die Verantwortungsträger zeigen, die sehr stark deutungsorientiert und
Genau.
monologisch unterwegs sind,
Ja.
sondern wir müssen auch akzeptieren, dass natürlich auch die Gesellschaft diese Kategorie, das ist wieder dieser Leadership-Kult, oder?
Ja.
Dieser Strategie-Kult, diese Personen natürlich auch sucht.
Ja.
Ob du die USA nimmst jetzt mit den Wahlen,
Ja.
Paradebeispiel, oder? Wo
Ja.
es Trump meisterhaft gelungen ist, genau dieses,
Ja.
ja, oder dieses Versprechen eigentlich
Ja.
dazu oder offen zu legen. Und da braucht es schon ein Umdenken auf breiter gesellschaftlicher
Ja.
Basis. Und deshalb ist eben auch, ist ja für mich auch, ist das Bildungssystem extrem gefordert im Ausbilden dieser Fähigkeiten.
Ja. Ja.
Und zwar nicht auf der Stufe der Uni erst, sondern
Nee, nee, genau.
Schule, oder?
Ich sage ja auch immer, ich habe das Lernen, Anführungsstriche, erst an der Uni gelernt, um dann zu verstehen, eigentlich geht es um Entwicklung.
Ja, genau.
Und die Schulen sind Lernorte, aber keine Entwicklungsorte, würde ich sagen.
Also da haben wir, da gibt es einiges, da denke ich auch an
Also das
Entwicklung.
könnte man alleine
Ja.
darüber schon Stunden drüber reden. Nichtsdestotrotz glaube ich, ich gebe das mal rein, vielleicht geht es in Resonanz, dass wenn wir über das Selbstdenken reden, dann kommt bei mir ja die Frage auf, welche Kompetenzen, Fähigkeiten, welches Bewusstsein brauche ich denn eigentlich, um ins Selbstdenken zu kommen? Weil ich glaube, dass viele Menschen sich so verhalten, ohne zu wissen, dass sie dann ihre Selbstverantwortung im Denken abgeben, sondern das ist für sie plausibel logisch. Und das ist ja dann auch tatsächlich eine Fähigkeit, die ich entwickeln muss. Deswegen komme ich jetzt auf diese Analogie. Ich weiß, dass Ihnen das immer ein Anliegen war. Ich habe es selbst erfahren. Ich hatte letztens auch ein Gespräch darüber, dass Entwicklung halt wichtig ist, weil es halt in der Schule so nicht anscheinend stattfindet, sondern eher da Lernen ist.
Wobei auch dahin wäre ich vorsichtig, jetzt, es
Ja.
geht nicht um dieses Bashing des Schulsystems und der Lehrkräfte,
Genau.
überhaupt nicht, oder?
Nee, nee.
Sondern die sind hochan oder gaussische Verteilung, aber ein sehr großer
Ja.
Teil hoch engagiert und wollen das Beste. Sondern was mir vorschwebt, ist, wir sollten anhand konkreter so Denkübungen
Ja.
den Zugang schaffen, oder? Also weil wir wissen ja, dass man primär über Erfahrung, Haltung und Handlung ändert und nicht über Appelle. Also
Richtig.
kann man sich überlegen, wie schafft man es, quasi die Faszination des Selbstdenkens erlebbar
Ja.
zu machen. Und
Ja.
da habe ich jetzt im Buch natürlich auch eine etwas intellektuelle Ebene, biete ich dem Leser anhand von 7 Fragen so die Möglichkeit, oder so wie ein Denkgerüst, Denktraining,
Ja.
was inspirieren soll, ob über diese 7 Fragen oder über 15 andere,
Ja.
spielt ja gar keine Rolle,
Ja.
aber einfach anhand dieses in sich Blicken, durch diese Reflexion, die Mächtigkeit eben zu spüren, oder was das auslöst. Und das sollten wir jetzt transferieren können, denke ich auch, in Form von so ganz trivialen Denkübungen, die eben den Mehrwert erlebbar machen.
Ja, okay. Hast du da ein Beispiel für mich für Denkübungen? Also, du hast ja von 7 Fragen gesprochen
Ja,
in deinem
ja.
Buch, die einem helfen, ein Denkgerüst irgendwie
Hm?
aufbauen, aber
Hm?
genau, also.
Genau. Also ich habe ja im Buch, also die 7 Fragen im Buch sind eben, von welchem Menschenbild gehe ich aus,
Aha.
persönlich? Die zweite Frage ist, wie selbstbestimmt ist meine Selbstbestimmung? Also die Frage, wie weit bin ich Regisseur in meinem Leben? Und die dritte, was ist für mich normal? Eine ganz entscheidende Frage, denke ich, weil wir ja uns überhaupt nicht mehr bewusst sind, wie wir unsere eigene Referenz plötzlich zur Referenz machen oder unsere eigenen Standard zur Referenz machen. Und was so normal ist, ist überhaupt nicht normal. Und darüber mal nachzudenken, dann das Thema, wie bewirke ich Veränderung, finde ich spannend, dass man mal darüber reflektiert, wo ist es dir gelungen, Veränderungen zu erzeugen? Weshalb ist es gelungen? Was war die Logik dahinter? Dann natürlich ganz wichtig die Frage, wie bleibe ich in der Unsicherheit oder Ungewissheit handlungsfähig? Der Umgang mit Komplexität. Wo begegne ich Komplexität? Wie gehe ich damit um? Welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Was sind so die Handlungsmuster? Welches Bild habe ich von einer exzellenten Führung? Hat mich jetzt beschäftigt, mein Leben lang, wo ich gesagt habe, da möchte ich mal in Ruhe darüber nachdenken. Und das Letzte, welche Tugenden bieten mir Orientierung? Im Sinne mehr so dieser Wertefundierung, Wertebasis. Das finde ich auch interessant. Und ich habe dort zum Beispiel dann für mich so gesagt, also was ist eigentlich das Gesetz, welche sind die Gesetze in mir, die mich jetzt sehr stark auch auf der ethischen Seite lenken? Und ich habe dann festgestellt, es sind nicht die klassischen Maximen, die man so kennt im Sinne dieser ethischen Diskussion, sondern es sind eher so lebensbiografische Erfahrungen, Erlebnisse, die prägend waren und die dann dazu geführt haben, dass ich mich in diesem Wertethema so verhalte. Also das sind so die sieben Fragen, oder? Und ich habe dann bei den Fragen, habe ich dann immer versucht, Reflexionsfragen abzuleiten als Anregung und auch Experimente. Und du hast gefragt, was könnten so Fragen oder so Denkgerüste sein und beispielsweise beim Thema Normalität fände ich jetzt beispielsweise spannend, so als Experiment im Sinne Differenz erkunden. Wenn ich die eigene Normalität erkennen will, dann empfehle ich eigentlich während längerer Zeit mal sei diesen Sitzungen, Gesprächen, Diskussionen die Aufmerksamkeit konsequent auf das den eigenen Überzeugungen Abweichende zu richten, oder? Und
Oh,
nicht
was schon anstrengend
Dem
ist.
Bias zu unterliegen, das Bestätigende zu verstärken, sondern ganz bewusst mal dieses Abweichende ins Zentrum zu bringen, zu verstehen, was ist die Überlegung hinter dieser Differenz, diese Differenz zu verstehen. Ich glaube, das hat eine mächtige Wirkung dann auf das persönliche Verhalten im Sinne Sorgfalt, im Umgang mit Unterschiedlichkeit, mit Abweichung. Oder ein anderes Thema beispielsweise beim Menschenbild, oder dass man mal sagt, oder ich bin überzeugt, oder dass mein Menschenbild ja auch, wie soll ich sagen, zirkulär wirkt. So wie ich anderen Menschen begegne, erfahre ich sie wieder und das prägt mich und das prägt die anderen. Ist zirkulär. Und da wäre jetzt, fände ich auch spannend, so ein Experiment, dass ich mal sage, ich überlege mir mal, mit welcher Person in meinem Umfeld habe ich die größten Differenzen, wo ich wirklich auch ja, vielleicht auch persönliche Streit, Konflikt und dann mal konsequent dieser Person über einen bestimmten Zeitraum so zu begegnen, wie ich anderen auch begegne. Also konsequent im Sinne der selbsterfüllenden Prophezei oder der paradoxen Intervention zu sagen, die Person vernimmt sich absolut kollegial mit mir und ich behalte mich dann so. Und dann mal zu beobachten, was passiert, oder? Und das dann wieder zum Thema zu machen.
Um zu gucken, hat das verändert was in der Situation, weil ich mich anders verhalte, bewusst anders verhalte.
Genau, oder? Und also mit anderen Worten, ich glaube, ich kann dieses Denken schulen über Reflexionsfragen, eher intellektuell, kognitiv, aber ich kann es auch experimentell, indem ich einfach mal Dinge, also wirklich Interventionen betreibe oder Experimente betreibe, sind ja Interventionen und mal beobachte, was passiert und daraus wieder versuche zu lernen und wieder zu reflektieren.
Also das Experiment wäre ja quasi mich bewusst in bestimmten Situationen zu verhalten, um dann zu
Genau.
beobachten, wie verändert ist das Miteinander. Was ja vor allem dann das Selbstdenken voraussetzt, damit ich weiß, wie will ich mich bewusst verhalten.
Natürlich, genau.
Ja,
Aber das gibt wieder Rückschlüsse, die mich auch
genau.
wieder ermutigen, oder?
Ja, genau. Ja, ich
Vielleicht
verstehe schon,
genau
worüber du sprichst, genau.
dieses Kritische dann wieder eben verstärkt zu leben. Ja.
Ja.
Genau.
Spannend. Also das, was ich jetzt von dir gehört habe, da sind mir gleich drei Namen in den Kopf gekommen, wo ich Referenz habe. Du hast beschrieben du hast über das Normal gesprochen. Was ist normal? Und da gibt es im Afrikanischen, vor allem Kenia, da habe ich mit der Wakani Hoffmann in meinem Podcast drüber gesprochen, das Prinzip von Ubuntu. Das sagt so viel, ich bin, weil wir sind. Und wenn ich das in Verbindung bringe mit normal, dann, was ich da für mich rausnehme, ist, das, was ich für mich als normal halte, ist für jemand anders vielleicht außergewöhnlich oder irrelevant. Aber dass es etwas Außergewöhnliches ist oder gar nicht so wichtig ist, wie ich dem Bedeutung gebe, erkenne ich erst dadurch, dass ich mit dem anderen in Kontakt bin. Und dann fange ich an, mein Normal zu hinterfragen und merke, wow, das ist ein Mehrwert für die Gesellschaft, für die Gruppe. Oder es ist gar nicht so von Bedeutung, wie ich es an Bedeutung dem gebe. Und das andere war, ich musste an Otto Scharmer denken mit seinem Theorie-U-Prozess, Downloading, Uploading, ne, und das dritte war jetzt Klaus Eidenschink, der war auch jetzt in meinem Podcast. Den schätze ich sehr, weil er mir zum Thema Konflikte nochmal also quasi hat er mir das Licht am Fuße des Leuchtturms eingeschaltet, wo es ja sonst immer am dunkelsten ist. Weil er hat ein Buch geschrieben über die Kunst des Konflikts. Und da geht es darum, dass man, wenn man mit Konflikten adäquat umgehen möchte, muss man sie halt schüren und beruhigen können und nicht immer, wie es oft in der Mediation und Konfliktklärung ist, wir müssen das klären und alles muss fein sein, sondern dass es auch darum kommt, bewusst Verhalten an den Tag zu legen, wo ich sage, und ich entscheide mich jetzt, das zu eskalieren, weil ich dann sehen will, was passiert und ob wir diese Spannung geklärt kriegen und vielleicht die Spannung nur dadurch entstehen, dass wir den Konflikt unterdrücken und nicht ausleben lassen. Also in dem, was du erzählt hast, quasi, indem wir diese Diskussion, Debatten, das Selbstdenken, das Gedanken miteinander austauschen, nicht den Raum geben.
Absolut.
Ich finde es gerade spannend insofern, weil ich jetzt durch das Gespräch mit dir nochmal mit dem Schwerpunkt Denken ähnliche Sachen höre, die im Thema Konflikt oder wir und ihr und so weiter höre. Und da schimmert für mich irgendwie so Prinzipien oder Haltung irgendwas noch durch, was das dahinterliegende ist, was einen bewegt. Und ich habe von dem, was du jetzt versprachlichst, ist es bei dir vor allem das Denken, das selbstverantwortliche Denken, damit auseinandersetzen. Und deswegen habe ich jetzt die Vermutung, dass da vielleicht noch was hinterliegt, warum dir das Denken so wichtig ist, neben dem, dass es uns hilft, Probleme zu lösen. Und du hast auch deine 7 Enkelkinder angesprochen, das hatte ich rausgehört. Also das scheint dir wirklich hinter dem Denken, also als Mittel dessen, wirklich da ein Anliegen hinter zu sein, wo die Energie herkommt, dich dafür einzusetzen.
Also, natürlich kann man es jetzt etwas abstrahieren. Letztendlich ist natürlich schon, kann man alles subsumieren unter dieser Haltungsfrage, oder? Und Bermadier sagt ja, Haltung entscheidet, ganz stark, finde ich wichtig, oder? Also diese Haltungen, diese Überzeugungen, diese Muster, diese Erfahrungswelten, die sich bilden und die letztendlich dann persönlichkeitsformend und konstruierend sind, sich diesen bewusst zu werden, ist für das Selbsterkennen etwas ganz Entscheidendes, oder? Also wir sind ja nicht, wie soll ich mal sagen, zufällig zu der Person geworden, zu der wir geworden sind. Und dieses Hinterfragen, dieses sich bewusst machen, das denke ich, fördert einfach eine gewisse Grundhaltung, die basal ist für sehr viele andere Dinge eben, für das Führen von Dialogen, Gesprächen, für die Bereitschaft, den Mehrwert in Unterschiedlichkeit zu sehen, für die Demut im Sinne von Nichtwissen akzeptieren, für die Offenheit zur Pluralität. Das sind so Metakompetenzen, oder, die ich einfach denke, die sind entscheidend, an denen müssen wir arbeiten, wenn wir wirklich als Welt, als Gesellschaft weiterkommen wollen. Ich habe über sehr lange Zeit, habe ich mir immer wieder die Frage stellt, weshalb gelingt es uns? Also man könnte ja eigentlich sagen, es ist eigentlich paradox, wir haben immer mehr Wissen und immer mehr ungelöste Probleme. So. Jetzt, also weshalb gelingt es uns nur begrenzt, diese Intelligenz, die wir haben, in der Gesellschaft und kollektiv zu nutzen? Und eine Erklärung für mich ist, das Problem, also ich der Problemlöser bin, das Problem mit meiner Haltung. Meine Haltung eben sehr stark sozialisiert ist in der Logik Deutungshoheit über Position beziehen, Kompetenz dokumentieren, Nichtwissen als Schwäche oder so. Und diese verfestigten Muster, glaube ich, die führen dazu, dass es objektiv gesehen für viele Menschen schwierig wird, in der Vielfalt, im Abweichenden, den Mehrwert zu sehen, dass es für sie schwierig wird, im Dialog gemeinsam klüger zu werden. Und ich habe da eine ganz einfache Matrix entwickelt, oder? Wie kommen wir zu einer höheren Qualität von Lösungen? Wir brauchen Vielfalt, also wir brauchen Gendervielfalt, Disziplinenvielfalt, kulturelle Vielfalt, Erfahrungsvielfalt und wir brauchen die Fähigkeit, echte Dialoge zu führen. Diese Unterschiedlichkeit, aus dieser Unterschiedlichkeit etwas gemeinsam Höheres entwickeln können. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, weshalb tun wir uns schwer im Sehen der oder im Akzeptieren des Mehrwerts von Vielfalt und weshalb tun wir uns schwer, in Dialoge, echte Dialoge zu führen? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, es hängt eben sehr stark mit dieser Haltungsdisposition zusammen. Und wenn ich natürlich in der Welt oder wenn ich in erkenntnistheoretisch gesprochen sage, abbildorientiert ist, alle nehmen gleich wahr, dann wird es schwierig, oder? Weil dann, auch wenn ich eher konstruktivistisch jetzt sozialisiert bin, dann fällt es mir einfacher, meine Welt als Eigenkonstruktion zu begreifen und damit nur zu sein für Abweichung. Und diese basalen Dinge, oder? Ich glaube, dort müssen wir ansetzen in der Bildung, in der Entwicklung Mensch. Und das wäre für mich eigentlich die Hauptaufgabe von Entwicklungs basierter Bildung, dass wir diese basalen Haltungsdispositionen beginnen, anders zu framen, oder?
Also da gehe ich voll mit. Das ist das, woran ich auch bei Lernen und Entwicklung und Schule gerade, da wollte ich ja kein Bashing machen, richtig, sondern darauf wollte ich, daran habe ich auch gedacht. Und die Frage, die ich jetzt in den Raum mal dazu stelle, ist, ob dann wirklich dieses Lernen uns hilft, unsere Probleme zu lösen, ob wir nicht Schulformate brauchen, Bildungsformate, die halt Entwicklung fördern. Und da bin ich auch bei dir. Da gibt es Leuchttürme oder Eigeninitiative Leute, denen wirklich Entwicklung wichtig ist. Oder die sagen Lernen, ja, und dann kann man, wenn man von Lernen spricht aus meiner Sicht, dann kann man die Prozesse immer wiederholen. Weil alle lernen das Gleiche und dann können wir sie auch messen und vergleichen. Dann haben wir Noten und dann, ich weiß ja, bei dir im Studium war es ja so, da ging es ja gar nicht so sehr um Noten, es ging auch nicht um Auswendiglernen, man konnte alles in die Prüfung mitnehmen. Da war mir, ist mir heute noch viel mehr klarer als damals, da geht es um Entwicklung und nicht um das Auswendiglernen, weil ich muss mich halt damit auseinandersetzen und lernen, wie kriege ich die Information adäquat ran, damit ich die Aufgaben, vor denen ich gestellt werde, löse. Und dann sind wir ja wieder bei KI und technischen Mitteln, die wir jetzt haben, auch.
Ja, und letztendlich kann man sagen, also eigentlich geht es primär um Problemlösung. Wie, oder im Sinne Entwicklung, also das Entwickeln der jungen Generation Problemlösenden. Und das ist für mich eigentlich die Metakompetenz. Und selbstverständlich brauche ich dazu mathematisch formale Fähigkeiten, der abstraktes Denkvermögen, ich brauche Sprache, Versprachlichung, alles wunderbar. Aber immer in dieser Zielrichtung, oder?
Das sind die notwendigen Faktoren, aber nicht die hinreichenden.
Genau. Und eben wenn du davon ausgehst, dass bessere oder eine höhere Qualität von Lösungen entsteht, indem wir Vielfalt und Nutzen und die echte Dialoge führen können, dann müssen wir am Haltungsfundament arbeiten, welches letztendlich es Menschen erlaubt und ermöglicht, den Mehrwert in Vielfalt zu sehen und eben gemeinsam klüger zu werden. Und die ganzen Anreizmechanismen, die sind heute anders kalibriert. Oder? Du musst eine pointierte Haltung entwickeln. Du musst polarisierend argumentieren, dass du Karriere machst. Und solange natürlich das die maßgeblichen Anreizstrukturen sind, dürfen wir uns nicht wundern, dass die anderen Fähigkeiten in dem Sinne halt ja nicht entwickelt werden. Und deshalb ist es ein Wenn wir Schule ändern wollen und Bildung in Richtung Entwicklung ändern wollen, dann haben wir eine gesellschaftspolitische Frage, die wir zuerst klären müssen, oder? Um was geht es und was wollen wir?
Richtig, jetzt würde ich die Frage dazu legen, ja, und wie schaffen wir und wo schaffen wir die Räume dafür? Weil wir erleben ja die politischen Diskurs, wo ich den Eindruck eher habe, da ist gerade eine Energie im Raum, das ist, also Klaus Einsching spricht ja immer von Funktionen, von Konflikten und nicht von Ursachen. Und wo ich mir frage, welche Funktion hat es, dass die Debattenräume gerade quasi geschlossen werden durch die Art und Weise, wie sie geführt werden? Also da ist ja gar kein Raum für neue Lösungen. All das wirkt auf mich. Man schließt bewusst rhetorisch, kommunikativ die Räume durch Polarisierung, weil man diese Diskussion nicht möchte. Vielleicht, weil es dann das ein oder andere Luftschloss zerplatzen lassen würde, ja. Also von wegen, ich denke für dich und dann stellen die Leute fest, ha, kann er ja gar nicht.
Genau.
Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich sehr, sehr viel nachdenke, nämlich welche Räume müssen wir schaffen, um Entwicklung zu fördern. Ich sage jetzt mal die These, ich glaube schon, dass Menschen aus ihrer Neugier heraus und wie sie als Kinder anfangen, selbstdenkend anfangen, einfach aus der Intuition heraus und das dann irgendwo verloren geht und dann gibt es die, sag ich mal, ich sage jetzt einfach mal Organisationskultur, wo bestimmte Verhaltensweisen sich geprägt haben, dominiert werden, Narrative haben, wie man sich zu verhalten hat, um Karriere zu machen. Aber also mein Ausstieg daraus war, also ich bin ja in die Selbstständigkeit ganz bewusst gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust auf diese Spiele. Der Preis dafür ist vielleicht eine höhere Unsicherheit, weil ich sage, wenn ich das mitspiele, kriege ich das und das, aber ich steige aus, weil ich das nicht mitspielen will.
Ja, bist du recht, natürlich die Potenzialität an, die ja junge Menschen haben, oder? Diese Neugier. Das ist ja, wenn ich jetzt das bei den Enkeln sehe, oder? Das ist unvorstellbar, wie schnell die lernen. Das ist eindrücklich zu sehen. Es gibt ja viele Studien, die zeigen, oder, dass die Kreativität nimmt rasant ab mit zunehmender Schulbildung, oder? Weil die Sozialisierung in einer anderen Richtung geht. Es geht eben in diese Gleichschrittpädagogik mit der Homogenisierung und nicht in der neigungsorientierten Entwicklung. Und dort, ja, dort, ich glaube, dort müssen wir ansetzen. Ich habe auch den Eindruck, dass unser Schulsystem heute einfach zu viel Verlierer produziert. Wenn du nicht in diesem Range bist, von dieser intellektuellen Spannkraft, altersbezogen, der Norm entsprechend, hast du ein Problem in unserem Schulsystem. Natürlich kann man sagen, die sind durchlässig und man kann Umwege machen, aber trotzdem, also ich denke da.
Und dann sind wir ja im Denken über Schulbildung. Ja, also da steckt ja eine Denke hinter. Und deswegen ist meine Frage, welche Funktion hat dieses Schulsystem? Ich habe mein Bild immer, ja, vor in den 70er, 80er, 90ern war das noch sinnig, weil dann hat man, ich habe früh immer davon gesprochen, Hauptschule sind die Arbeiter, Realschule sind die Verwalter, Gymnasien sind die Akademiker. So also nach dem Motto, oh gut, man wollte mich auf die Hauptschule schicken, ich bin auf die Realschule gegangen und bin Akademiker geworden, ja. egal. Welche Funktion hat das? Und das ist ja dann diese Grundsatzdebatten, die du auch angesprochen hast, die wir eigentlich im Vorgespräch hast du ja von den Politshows gesprochen, die wir eigentlich da bräuchten. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir haben Probleme, die wir mit unseren gegebenen Strukturen nicht mehr gelöst kriegen, sondern überfordert sind. Und dann haben die Leute das Gefühl, dass sie Verlierer sind, dass sie unfair behandelt werden, nicht gleiche Chancen haben, weil Vielfalt keine Geltung hat. Und dann ist es einfach politisch auf populistische Parolen zu gehen, glaube ich, und sich die dann einzusammeln. Und deswegen stelle ich mir auch die Frage und denke dafür drüber nach, wie schaffen wir diese Räume? Und das ist ja wieder die Eigenverantwortung. Also wenn ich Teil der Gesellschaft bin und altruistisch beitragen will, ist das für mich die plausible Frage. Wie mache ich diese Räume auf, dass wir wieder darüber reden? Gegen den Widerstand, dass es unangenehm ist, ist ja die Immunity of Change. Also das Immunsystem von Strukturen und Systemen reagiert ja darauf, weil es ja sich bewahren will.
Ja, genau. Und man darf sich auch nicht überschätzen im Einfluss, aber ich glaube, das Einzige, was ich versuche zu tun, ist einfach ja, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, über Publikationen, über Impulse, jetzt wie das Buch. Da, ein Bewusstsein, dass das natürlich, ja, weiß ich, eine ganz geringe Wirkung hat, aber es ist für mich befriedigend, weil ich lerne ja dadurch auch wieder sehr viel für mich selber. Also, es ist ja. Ein Buch zu schreiben ist auch ein sehr egoistischer Prozess. Also
Sortieren von Gedanken, ne?
ja, genau, es ist die Disziplinierung der Gedanken und ich glaube, das ist wichtig, ja.
Ja. Also, ich bin da auch bei dir. Ich kenne das. Also, als ich für mich den Anspruch noch hatte, ich muss irgendwas Großes machen, um die Welt zu retten, jetzt mal überspitzt gesprochen, ging es mir eigentlich schlecht. Um zu erkennen, dass ich sie gar nicht alleine retten kann. Ich kann mich nur entscheiden, welchen Beitrag ich für mich leiste. Und dafür sind dann für mich solche Austausche wichtig, um von meinem Außen zu hören, was sind meine Qualitäten, die einen Unterschied machen. Und dann darauf zu fokussieren und sagen, okay, das ist mein Beitrag zum großen Ganzen. Was sind denn deine, die du dazu tust? Und wenn man es zusammentut, kriegt man dann 1 plus 1 ist grün, also oder 3. Ja.
Ja, und in dem Zusammenhang ist es für mich schon auch immer wieder beängstigend fast zu sehen, wie viele Menschen resignativ in dieser Opferrolle, vollständig in der Opferrolle sind und gar nicht mehr erkennen, dass sie durchaus in der Lage sind, eben auch, obwohl man fremdbestimmt ist, selbstbestimmt zu handeln. Also
Ja,
dass man eben den Gestaltungsspielraum auf der Hinterbühne viel zu klein einschätzt und das finde ich schade, weil das gibt so eine resignative Grundhaltung. Wir bräuchten viel mehr. Also Anita Rodek, Gründerin Body Shop, hat mal gesagt, wenn du glaubst, du seist zu klein, um in einem System eine Veränderung zu erzeugen, dann hast du noch nie eine Nacht mit einem Moskito im selben Raum verbracht.
das stimmt, ja.
Finde ich eine gute Metaphorik, oder?
Ja,
Wir
ja.
brauchen diese Moskitos. Die sind unangenehm, aber Entwicklung braucht Irritation
Genau.
und das geht auch wieder in diese Richtung Selbstdenken, oder?
Ja,
Mutig
ja, ja,
Selbstdenken, mutig diesen Gestaltungsspielraum erkennen, mutig diese Selbstregie im Rahmen der
ja.
Fremdbestimmtheit leben,
Ja.
nicht in die
Ja.
Opferrolle
Ja.
verfallen.
Ja.
Und
Also
da, ja.
was ich raushöre mit deinem Buch auch und mit dem Thema, das dich bewegt, die Einladung an die Mitmenschen, Zuhörer, Leser, Gesellschaft, zu sagen, wir müssen nicht resignieren, wir müssen nicht in der gleichgültig verteilen, sondern wir haben das Potenzial und die Kompetenz, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten. Und ein erster Schritt ist, dass wir sagen, ich ermächtige mich selber durch eigenes Denken und nicht durch das Delegieren und Abgeben von Denken an
Genau,
andere
genau.
Politiker oder an Maschinen.
Genau, ja.
Also.
Und diese, eben, und die Versuchung ist sehr groß, diese
Ja.
Delegation, sei das beim Denken, sei es
Ja.
bei den politischen Entscheidungen, oder die sollen das machen, die Politiker.
Ja.
Und wenn wir in diesem Modus, in diesem Haltungsmodus unterwegs sind, dann wird es schwierig, denke
Dann wird
ich.
schwierig, genau. Dann
Sondern
denke ich auch.
wir müssen wieder verstärkt diese Eigeninitiative, Eigenverantwortung leben. Aber wir können das nicht appellhaft einfordern,
Nee.
sondern wir müssen eben in der Erziehung, in der Bildung den Menschen die Möglichkeiten aufzeigen. Um das geht es. Dass sie einladen, dass sie Mut fassen können, dass sie positive Erfahrungen
Ja.
kreieren können, wo die Mächtigkeit des eigenen Handelns sichtbar wird,
Ja.
emotional erlebbar wird und darüber entsteht. Ich glaube, das wäre eine Potenzialität, die
Ja.
wir
Ja.
nutzen.
Also eigentlich Räume der Selbstwirksamkeit
Ja,
schaffen.
genau, ja, absolut, absolut. Und
Und
das wäre
Selbstwirksamkeit.
jetzt halt für mich auch so eine politische Herausforderung. Wie
Ja.
schaffen wir als politisch Verantwortliche diese
Ja.
Räume? Wie gelingt uns
Ja.
das? Was gibt es da für Zugänge? Wer kann
Ja.
auf welcher Stufe welchen Beitrag leisten? Das
Ja,
wäre
ja,
nicht,
ja,
oder?
ja,
Und das wäre mal für mich ein Inhalt in einem Parteiprogramm.
ja. Natürlich, genau.
Und nicht ein Prozentsatz X bei der Kürzung oder Erhöhung
Oder wie
der
viele
Rente.
Zuwanderung oder wie viele raus und
Genau,
so. Das
genau,
ist
genau. Oder? Aber
also das ist ja für mich, also auch Gendern und so weiter, das sind für mich immer diese. Also mittlerweile habe ich mir angewöhnt, wenn Menschen mit mir anfangen, über Gendern und Quoten und zu diskutieren, sage ich, wir reden am Thema vorbei. Das sind alles Nebelkerzen. Das sind nicht die eigentlichen Themen. Wenn wir die beantworten, haben wir nicht die Lösung unserer Probleme.
genau. Und dann sind wir wieder beim Kern, Schlüsselfähigkeit, Problemlösung, intelligent, höhere Qualität von Lösungen finden. Das muss der politische Auftrag sein. Und
Gleichzeitig, wenn ich jetzt mal die Politik zu Moskito erkläre, ja, dann nervt mich das ja auch irrsinnig, ja, und ich habe keine innere Ruhe, wenn ich die Debatten, Diskussionen und die Art und Weise, die Programme lese. Das triggert mich aber dann halt, oder in Social Media, ja, die Trollarmeen und Polarisierung, die man da hat, das sind ja diese Moskitos überall, die mich immer wieder nerven und mich nicht zur Ruhe bringen lassen, also nicht schlafen lassen. weil es mich beschäftigt. Und da ist meine Beobachtung, aber auch für mich, ne, ich mache jetzt den Podcast Empathie Schenk, hat eine Reaktion im Social Media. Und ich merke aber, es gibt so Initiativen wie hier Zuhören draußen. Und also meine Beobachtung ist, dass dieses Genervtsein über diese Zustände dazu führt, dass es wiederum in Bürgerinitiativen gibt, die dann Räume schaffen. Tatsächlich. Nur darüber berichtet halt niemand im Fernsehen, deswegen kriegt man es nicht mit.
Ja, klar.
Ja.
Die alle Aufmerksamkeit haben, die sie dann weniger.
Genau. Ja, spannend. Gut. Ja, wir sind jetzt eine ganze Weile schon unterwegs und ich würde zum Abschluss kommen. Und zwei Fragen habe ich immer am Ende. Die erste Frage ist, gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, was dir wichtig ist?
Nein, wir haben über sehr vieles gesprochen, denke ich.
Ja. Und die zweite Frage ist, dies ist quasi die Feedback-Frage, weil es mich immer interessiert. Wie war es für dich hier beim Empathie-Schenker? Wie ging es dir und wie gehst du raus?
Also ich denke, für mich war es interessant in dem Sinne, dass wir einen ganz eigenen, für mich nicht antizipierbar Diskussionspart gefunden haben. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass spontane Gedanken aufgenommen wurden. Also von dem her, Dankeschön für das Gespräch.
Sehr gerne. Dann danke ich dir für das Einlassen, für die Offenheit und das Vertrauen.
Wunderbar.
Das war Episode 88, Denkfaulheit. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.